Come on, birds of people. We're now in season 25. Let's rock the anniversary. Freestyle Football Fanball. Ja, nach fast 600 Folgen herzlich willkommen in der Jubiläums Season 25 der Serie Börse People. Und diese ist maximal Freestyle ausgelegt. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein achter Gast in Season 25 ist Franz Schellhorn, Leiter der Denkfabrik Agenda Austria. Lieber Franz, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo.
Wir haben uns vor wenigen Tagen bei einem, glaube ich, wirklich schönen, launigen, lauschigen Sommerabend bei einer Einladung der BAWAG, und du bist auch einer der Präsentatoren gewesen, gesehen. Und danke, dass es so schnell geklappt hat mit dem Podcast.
Ja, kein Problem.
Wunderbar. Ja, Franz Schellhorn, Leiter der Denkfabrik Agenda Austria. Da werden wir im zweiten Teil der Folge die Agenda von der Gründungsgeschichte her erzählen. Wir werden auch aktuelle Themen reinholen. Stichwort Federico, das taugt mir sehr, was du da alles machst. Aber Karriere, Werdegang, Podcast möchte ich auch mit dir starten, mit Einträgen, die du selbst auf LinkedIn getätigt hast. Und da sehe ich was ganz Spannendes. Das deckt sich fast mit mir irgendwie. Andere Bank, aber gleiche Steps. Kreditanstalt, Bankverein. Ist aber trotzdem noch nicht der Beginn, weil da war davor noch was anderes Spannendes, was mir auch sehr taugt, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Stichwort Skihauptschule. Steigen wir da ein, bitte.
Ja, Skihauptschule Bad Gastein, das war so mein Schritt ins Erwachsenwerden von einer, wie soll ich sagen, sehr glücklichen, freien Kindheit, dann plötzlich ins Internat im Alter von 10. Im Nachhinein gesehen würde ich sagen, das Internat war zu früh, aber die Skihauptschule war super. Mhm. Ich bin immer gern Ski gefahren. Ich war auch nicht so schlecht.
Darf ich da fragen, welche Disziplin so deine Stärke war?
Naja, mein Problem war, dass ich relativ klein und schmächtig war. Ich meine, groß bin ich immer noch nicht.
Sprich für Slalom, ne?
Genau. Und Super-G gab es damals noch nicht, aber das wäre so das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und Riesendorlauf war immer so eine Sache, wenn die Hänge ein bisschen flacher weggegangen sind, dann hätte ich eigentlich schon wieder einpacken können.
Ja. Anita Wachter, ne? Klassiker.
Ja, und damals war ja natürlich, sag ich ja, die Ski waren ja ein bisschen anders.
Bisschen
da
länger.
Konntest du noch nicht so viel Tempo machen wie ein Hirscher, war ja nicht groß. Also war ich jetzt ergebnistechnisch nie so wahnsinnig super, außer Slalom, steil, eisig, das waren so meine
Respekt.
Aber ich war immer in der ersten Trainingsgruppe in Gastein. Ich glaube, ich war der einige mit den schlechtesten Rennergebnissen. Aber sie haben mich trotzdem immer dort lassen. Und ja, das Skifahren hat mir schon sehr Spaß gemacht.
Und du hast mir auch im Vorgespräch, und das bitte ich jetzt zu wiederholen, ein paar wunderschöne Namen aus unserer Skigeschichte genannt, die da in der Nähe bei dir waren.
Klassenkollegin war Petra Gromberger.
Wow,
ja. Erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten. Das wissen Österreicher viele nicht. Hat alle Disziplinen gewonnen.
Sie hat als erste. So früh aufgehört, gell?
Genau, mit 23. Ja. Ja, war damals sehr überraschend. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, weil sie auf mich immer so den wahnsinnig starken mentalen Eindruck gemacht hat. Ich glaube, es war der Druck damals schon enorm groß. Und da hat sie einfach, glaube ich, dann entschieden, dass sie was anderes macht. Klasse über uns war die Uli Meier. Das waren eigentlich so die zwei bekanntesten aus unserer Zeit. Ich glaube, Skihauptschule feiert ja gerade diese Woche 50 Jahre Jubiläum, aber wir waren damals, was waren wir da? 7. oder 8. Jahrgang, glaube ich.
Da gab es ja vor 2 Jahren oder was, so eine ORF-Serie über eine Skihaupt. Hast du es gesehen irgendwie?
Ich hab
mir das, junge Leute, das war gar nicht so schlecht gemacht irgendwie.
Ich habe ein paar Mal reingeschaut, aber ich habe dann das auch immer wieder versäumt, weiterzuschauen.
Ja. Der Thomas Maratz hat da, glaube ich, den Papa von den Hauptdarsteller-Mädeln gespielt, und der Kabarettist, der hat mal bei der Wiener Börse gearbeitet und war auch Gast in der Folge. Also es war recht lustig, da haben wir drüber gesprochen. Und irgendwelche Vorbilder gehabt als junger Bub beim Skifahren damals? So Christian Orleinski oder so, war mein Vorbild irgendwie.
Ja. Naja, ich habe gefunden, dass natürlich, also für uns war Klammer war schon vorbei, aber das war schon noch eine große Nummer. Dann war ja die Zeit, wo die Österreicher relativ schwach waren in den 80er Jahren. Da waren ja eigentlich die Schweizer wahnsinnig gut, und wir sind ja interessanterweise ein bisschen mehr nach Marken gegangen.
Marken?
Ja, es waren eigentlich so, es war das Domek-Lager, das war das Blitzert-Lager. Da hat man eher geschaut, wer fährt welchen Ski, und für den war man dann.
Spannend.
Und ich war immer im Blitzertlager. Und ich werde nie vergessen, wie wir damals Ski geholt haben in Mittersil. Das war so mein erster politischer Moment, an den ich mich erinnern kann. Da ist im in der Werkshalle von Toni Anstein ist ein großes Transparent gehangen. Sozial ist nicht der, der das Geld verteilt, sondern der, der dafür sorgt, dass es etwas zu verteilen gibt.
Schön.
Und das habe ich eigentlich ganz interessant gefunden und ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das politisiert hat, aber da ist zumindest schon ein gewisses Interesse dann geweckt worden.
So wie diese Figur, die den Mantel da irgendwie dem Armen gegeben hat, das war der eigene Mantel, ne? Also das war,
genau. Also wo man, da hat man gewusst, dass der heilige Martin kein
der
Sozialist
heilige Martin
war.
Nicht? Genau, weil das war es. Ich habe den Martin dann jetzt nicht gehabt, aber ja, die genau. Story. Lieber Franz, danke für diesen Einstieg, der genau in meine Welt aus Wiener Börse, Sport, Musik und mehr passt. Kreditanstalt Bankverein Salzburg. Reden wir da weiter, dein erster Eintrag auf LinkedIn.
Ja, das war mein erster Arbeitgeber, jetzt abgesehen vom elterlichen Betrieb. Ich habe damals vor dem Studium wollte ich so eine Bankausbildung machen. Ich habe durch die Gäste bei uns gemerkt, dass das viele in Deutschland gemacht haben. Ich wollte eigentlich dann Jus studieren.
Gäste gedacht, heißt Hotellerie.
Hotellerie, genau.
Ja, genau. Und verbinde ich mit deiner Familie
ja,
auch.
Ja, und da habe ich gedacht, das wäre gar nicht so blöd und habe mich dann beworben in Deutschland. Die Deutsche Bank hat mich nicht genommen, die Commerzbank hätte mich genommen und in Wien hat mich die CA genommen. Die hatten so einen Kollegen. Und nachdem ich in Frankfurt war und das gesehen habe, habe ich mir gedacht, eigentlich ist Wien doch viel besser und schöner. Und dann habe ich diese Ausbildung bei der CA gemacht.
Bei der monetären Visitenkarte Österreichs, genau. Wie man damals noch gesagt hat. Zu
absolut,
Recht. Ja. Zu Recht. Schmidt-Chiari war das.
Richtig, war super. Damals. Genau. Ich habe übrigens dann dieses CA-Skirennen gewonnen.
Ja, wer sonst? Ne? Wer sonst genau. Das war der Grund eigentlich.
Der ne? Grund eigentlich. Genau, dass ich irgendwo was gewinne.
Ich habe auch immer die Tennisturniere bekommen, später in der
ja. Aber das hat 1,5 Jahre gedauert und ich würde mal sagen, dass ich da wahnsinnig viel gelernt habe. Und vor allem, wenn man die Bankseite von der anderen, also nicht nur von der Kundenseite sieht, ist das schon interessant, insbesondere wenn man aus einer Branche kommt, die ja traditionell eher sehr fremdkapitallastig war und ich die Bankengespräche noch in guter Erinnerung habe mit meiner Familie, war das für mich eine wahnsinnig wichtige Zeit. Also auch zu sehen, welche Art von Kunden es gibt, wie die sind, wie man richtig rechnet, also das und wie Banken rechnen, das war schon ganz interessant.
Also same hier, ich bin noch immer unendlich dankbar bei einer anderen großen österreichischen Adresse, eine Ausbildung bekommen zu haben, die einfach ein Traum ist. Und von der ich heute noch profitiere einfach. Ja. Auch danke dafür. Womit ich dich persönlich verbinde, sind natürlich neben der Agenda Austria jetzt aktuell und eurer großen Präsenz natürlich lange, lange Jahre bei der Presse. Ja. September 97 lese ich da, wird wohl stimmen, als Einstieg bei der Presse bei dir. Wird es dann bei dir begonnen? Warum Medien und warum die Presse und was hat dich daran gereizt und
also
so weiter und so
unfreiwilligerweise fort. War ja eigentlich der Gerhard Rander so ein Karrierebegleiter von mir, weil er Ich bin dann.
Weil er die Bank gekauft hat, oder?
Genau. Was, ne? Ja. Und ich war aufgrund dieser Ausbildung habe ich dann einen Platz bekommen bei der CA in London einen Sommer. Und Alois Steinbichler war damals der Chef. Und da habe ich dann das Angebot bekommen und gesagt, wenn ich fertig bin, soll ich mich melden. Und ich bin mit meinem Studium fertig geworden, als der Gerhard Rander seinen Faschingsscherz in die Tat umgesetzt hat und die CA gekauft hat. Und dann haben sie gesagt, naja, Sie wissen jetzt selber nicht, ob Sie einen Job haben in einem halben Jahr. Ich soll es mal in Wien probieren. Und in der Zeit hat die Presse eine Lehrredaktion ausgeschrieben. Und da haben sie explizit Wirtschafter und Juristen gesucht. Und ich habe mir gedacht, das interessiert mich sehr. Zeitung hat mich immer interessiert. Und das mache ich 3 Monate zur Überbrückung. Und dann schaue ich, wie Zeitungen funktionieren, wie Medien funktionieren. Und aus diesen 3 Monaten sind halt dann 15 Jahre geworden.
Jetzt muss ich kurz unterbrechen. Mein circa 600. Gast bist du, danke, dass du da bist. Und solche Geschichten höre ich jetzt schon zum 100. Mal. Es war für 3 Monate geplant und dann wird, ist genau. Doch schön, oder?
Ich finde es schön. Ja, ich hab das auch dann schön gefunden. Dann habe ich gedacht, jetzt bleibe ich noch hängen, ein bisschen was an und dann ergibt halt das eine das andere und das muss ich dir nicht erzählen, wenn man mal so in einer Medienunternehmung tätig ist, da gibt's natürlich auch eine gewisse Faszination und dieses Grundrauschen hat mir immer gefallen und auch dieses täglich neu was anfangen, ist mir auch irgendwo gelegen.
Ich finde es ja so lustig, wenn ich jetzt auf die Zeitschiene schaue, ich bin knapp älter als du, dann haben wir beide Sport gemacht, dann sind wir beide eigentlich im gleichen Lebensalter ins Bankgeschäft eingestiegen circa und auch ins Mediengeschäft dann. Finde ich lustig. Also spannend. Die Zeit in der Presse, also damit verbinde ich dich ja sehr, sehr, sehr stark. Was waren da so die Milestones in den 15 Jahren, die du jetzt skizziert hast aus deiner Sicht? Da waren ja viele historische Dinge dabei, aber mir geht es jetzt mehr um deine Karriere.
Für mich persönlich jetzt nicht, ja, genau. Was die Presse betrifft. Naja, wir sind damals 2004 die jüngste Chefredaktion gewesen, eigentlich mit sehr jungen Ressortleitern, damals unter Michael Fleischacker. Das war natürlich eine große Herausforderung. Im Nachhinein würde ich sagen, dass wir fast ein bisschen zu jung waren, aber das hatte natürlich auch Vorteile. Und dann eben ein Ressort so gestalten zu können, wie man das für richtig hält, das war für mich schon sehr, sehr interessant. Und es war auch vorher, muss ich sagen, ich habe auch unter Andreas Unterberger viel gelernt, der uns damals ja quasi diese Lehrredaktion mehr oder weniger ermöglicht hat, werde auch nie vergessen, dieses Assessment Center, das wir da hatten. Aber ich würde sagen, diese Zeit als Ressortleiter, die hat mich schon geprägt auch, und ich hatte dann eben, als wir dann mit der Sonntagspresse gekommen sind, diese wöchentliche Kolumne Kapitalismus, was Kapitalismus kann und wofür er nichts kann, also Supermarkt hat die Kolumne geheißen.
Super.
Und, gutes Spiel. Und das war natürlich eine sehr provokante Geschichte, und ja, das hat wahrscheinlich schon auch ein bisschen dazu beigetragen, dass man mich kannte.
Mhm. Auch die Themen, für die du stehst, und genau. Als Person sehr stark authentisch auch, ja.
Ja, und das ist auch das, was mich immer interessiert hat und wovon ich auch überzeugt bin, dass eine Marktwirtschaft das beste System ist. Und das ist natürlich für mich auch dann irgendwie eine sehr angenehme, anregende Tätigkeit gewesen.
Ich kenne dich ja vor allem jetzt als Kommentator vom Bigger Picture, wir haben eh schon Marktwirtschaft und so weiter gesprochen und alles. Hast du auch irgendwelche branchenjournalistischen Sachen gehabt, dass man zum Beispiel innerhalb vom Wirtschaftsressort sagt, okay, ich weiß das jetzt nicht, ja, ich kümmere mich als Francello an um die Energiewerte zum Beispiel.
Aber das auch so? Nein, das war zum Beispiel gerade der Energiesektor, war der erste. Fritz Wöber ist damals dann zum News gegangen. Ich habe dann quasi diesen ganzen Energiebereich geerbt. Am Anfang hat mir das überhaupt nicht interessiert, und dann ist es aber sehr spannend geworden aufgrund der Liberalisierung und dieser österreichischen Lösungen, die man da angedacht hat. Also das war eigentlich so meine branchenspezifische Geschichte.
Voll geraten jetzt.
Und dann war es ein bisschen wirtschaftspolitische Dinge, die ich eigentlich immer ganz gern machen wollte und dann auch machen konnte. Da hat man eigentlich in der Presse schon sehr, sehr viele Möglichkeiten gehabt.
Mhm. Na, also auch heute noch eine wichtige Adresse, lese ich immer wieder gern, und es kommen auch immer noch viele junge Leute nach die Gurzahn.
Absolut,
ich. Also, da mag ich sehr gern alles. Gut, ich gehe jetzt mit dir gemeinsam ins Jahr 2013. Februar 2013 steht Leitung Agenda Austria. Und sprechen wir doch über die Gründungsgeschichte, deine Rolle dabei. Wie ist es zur Agenda Austria gekommen, Franz?
Naja, es ist damals war die Zeit Werner Faymann, wenig Reformen, wenig Veränderung. Die Schüsseljahre waren schon ein bisschen vorbei. Da hat sich Österreich nach vorne gearbeitet in all den Rankings, und dann sind immer mehr Länder an uns vorbeigezogen. Und der Unmut ist immer größer geworden. Auch, dass man gesagt hat, es muss in Österreich was passieren. Man muss eigentlich schauen, dass man hier Reformen von anderen Ländern übernimmt. Und ich bin damals zu einem Routinetermin als Ressortleiter gegangen. Es war damals mit Christoph Kraus, er war Chef des Stiftungsverbands. Und das sind ja halt die üblichen Termine, wo dann der Stiftungsverband sagt, es wird zu wenig über Stiftungen berichtet, man muss denen mehr Platz geben, die sind so wahnsinnig wichtig und so weiter. Und ich komme zu spät, weil am Nachmittag eine WIFO-Studie rausgekommen ist. WIFO-Studie hat damals sehr großen Impact gehabt, weil es war kurz vor den Lohnverhandlungen, und da ist rausgekommen, dass die Österreicher von 1999 bis 2010 um 8 oder 9% weniger Einkommen hatten. Und ich dachte mir, das kann nicht sein, das gibt's nicht. Jeder Lohnabschluss war über der Inflationsrate, dann ist der Produktivitätszuschlag gekommen und so weiter. Und habe dann den Studienautor angerufen, und der hat mir dann gesagt, ja, es hat eine starke Zuwanderung in die Teilzeit gegeben. Und ich habe gesagt, ja, das weiß ich schon, aber das werden sie rausgerechnet haben. Und dann sagt er, nein, das konnten sie nicht so. Jetzt sind 300.000 oder 400.000 Leute in die Teilzeit zugewandert, untere Einkommensbereiche, und das hat den Medianlohn um 9% gedrückt. Und das war dann so eine Sache, wo man gedacht habe, das ist so unglaublich. Und ich bin dann eben deswegen wegen dieser Recherche zu spät gekommen und habe das dem auch dann so erzählt und sagt zu dem, es ist einfach ein Problem, dass es nichts gibt wie das Avenir Suisse. Und das Avenir Suisse kannte ich, weil mein Gegenüber damals in der Neuen Zürcher Zeitung, der Gerhard Schwarz, zum Avenir Suisse gegangen ist, Think Tank in der Schweiz. Und dann sagt er, Christoph Kraus sagt dann, ja, sowas wollen wir gerade gründen in der Art. Dann sage ich, machen Sie das. Das ist zwar sinnlos in Österreich, aber wichtig für die Hygiene. Und so ist es eigentlich losgegangen. Und dann nach drei oder vier Monaten habe ich einen Anruf bekommen von ihm, ob mich das nicht interessieren wird. Mhm. Und das war das erste Angebot. Man kriegt ja, weißt du aus eigener Erinnerung, mehrere Angebote, vor allem ob das PR ist oder sonstige Dinge. Und dann habe ich gesagt, na, das interessiert mich schon. Ich habe dann zwar schon dreimal abgesagt, meine Frau war gerade das zweite Mal schwanger, also mit unserem zweiten Sohn. Und ich habe zu ihr gesagt, du, das ist einfach wahnsinnig riskant. Und dann sagt sie, ja, aber du regst dir in der Presse jetzt über eine gewisse Zeit schon immer über dieselben Themen auf. Das waren vor allem auch Ausrichtungsdiskussionen, die wir da hatten. Mach das doch. Und so ist es dann eigentlich dazu gekommen. Und ich war der erste Mitarbeiter sozusagen. Mhm. Wir hatten noch keine Zusagen von Sponsoren. Es hat vage Absichtserklärungen gegeben. Aber wenn kein Gesicht da ist, dann ist es auch schwierig. Und ich war dann quasi das Gesicht und dann starteten wir mit 14 Förderern. Mhm. Und jetzt sind wir bei 90.
Ja, also großen Respekt, was ihr da rausknallt, auch immer wieder an Content. Ich hupfe dann eh bald in die aktuelle Zeit. Stell mir vielleicht noch ganz kurz ein bisschen das Setup vor. Wir sitzen jetzt hier, Friedensbrücke, du schaust am Donaukanal, ich schaue in die Wand und auf dich. Und du hast auch einen wunderbaren Ausblick im 9. Bezirk aus deinem Büro. Wo seid ihr jetzt angesiedelt für die Hörerinnen und
Hörer? Wir sind im Servitenviertel in der Türkenstraße. Genau. Wir schauen auf die Rosauer-Kaserne.
Schön, oder?
Ist wunderschön, haben wir wirklich ein super Umfeld. Und was uns aber wahnsinnig hilft, ist das grundsätzliche Setup, also dass die Agenda Austria, dass wir kein Geld von Interessensverbänden nehmen, kein Geld von Kammern, kein Geld von Parteien, kein Geld vom Staat. Wir verkaufen auch keine Studien, sondern wir verbrennen mehr oder weniger das Geld, das wir von privaten Unternehmen und Privatpersonen bekommen und hoffen, dass die Abwärme gut ist und dass man hier...
Da kommt die Energiewirtschaft noch raus in dem letzten Satz, die Abwärme. Ja.
Und das ist eigentlich die große Freiheit, die wir haben. Also das Büro ist das eine, aber dieser Luxus, der ist in Österreich schon einzigartig.
Die Homepage ist dann selbstverständlich in den Shownotes verlinkt und wenn ich als Privatperson sagen will, da schaue ich mal an, die möchte ich unterstützen, finde ich die Informationen auf deiner Homepage dann auch. So. Die wird dann auch verlinkt sein. Gut, lieber Franz, dann hupfen wir gleich mal in die Ist-Zeit rein, 2026, also ein komisches Jahr irgendwie, die Börsen, die steigen natürlich von Rekord. Trump möchte ich jetzt mal fast weglassen, soll da weniger um die Börse gehen, sondern Status quo, Wirtschaft, Österreich, wir haben Einnahmen, Ausgaben, immer die Diskussion. Du bist da meiner Meinung nach die lauteste Stimme. Machen wir mal einen kurzen Befund zum Standort Österreich und zur Situation von Österreich aus deiner Sicht, bitte.
Naja, der Befund ist derzeit einfach wirklich nicht sehr erfreulich. Wir haben laufend Boden verloren. Wir sind in den Rankings ins hintere Mittelfeld abgerutscht. Wir sind im IMD-Ranking 26. Haben in der letzten Regierungsperiode 10 Plätze verloren. Das ist meiner Meinung nach beispiellos und dafür gibt es schon gute Gründe. Und der wichtigste Grund ist, wie dieser Staat geführt und verwaltet wird. Wir machen mit den dritthöchsten Staatseinnahmen in der Eurozone das fünfthöchste Defizit.
Muss man schaffen.
Das muss man echt einmal schaffen. Auch, dass du als Staat in 50 Jahren im Bundeshaushalt 49 Mal ein Defizit schreibst, einmal einen Überschuss und dann noch zu den frugalen Ländern gezählt wirst. Das ist auch eine PR-Leistung der Sonderklasse. Aber das ist etwas, was Österreich massiv nach unten zieht, weil natürlich jeder Investor, jeder Konsument weiß, dass das Defizit von heute die Steuer von morgen ist. Und in so einem Land investiert man nicht gerne, in so einem Land konsumiert man nicht gerne. Und die Schwächen werden immer offensichtlicher. Hinzu kommt noch, dass wir eine massive Verteuerung gesehen haben, österreichisch spezifisch muss man sagen. Also wir hatten ja immer eine doppelt so hohe Inflationsrate wie alle anderen Länder und das hat sich bei uns massiv negativ ausgewirkt, weil wir neben Belgien das einzige Land in Europa sind, das die Löhne automatisch um die Inflation erhöht. Das macht sonst niemand mehr. Und das hat uns bei den Lohnstückkosten nach oben katapultiert und preist uns derzeit auch aus so gut wie allen Märkten. Führt dazu, dass die Investitionen in Österreich gerade noch über dem Abschreibungsniveau sind. Also das ist wirklich alarmierend. Also man investiert eigentlich in den Bestand, dass das noch so am Laufen bleibt. Aber alles, was an Wachstum hinzukommt, wird derzeit eigentlich im Ausland realisiert. Und ich habe den Eindruck, die Politik hat entweder aufgegeben oder sie sieht das Problem auch nicht wirklich oder nimmt es nicht ernst. Und das ist derzeit ein bisschen die Gemengelage und das sorgt auch für eine extrem, ich würde jetzt nicht mal sagen, depressive Stimmung in der Wirtschaft. Das ist fast so ein bisschen fatalistisch oder man hat irgendwie abgeschlossen mit Österreich. Also viele Unternehmer sagen einfach, sie erwarten sich, es ist ihnen eigentlich fast schon wurscht, wer die nächste Regierung stellt, weil sie erwarten sich nichts mehr.
Der Kollege Zöchling ist auch eine laute Stimme, will aber nicht in die Politik gehen. Ich habe jetzt längst eine Umfrage gelesen, wer denn ein guter Finanzminister wäre, und da ist der Name Franz Schellhorn
öfters aufgetaucht. Also Gratulation. Die Umfrage kenne ich nicht.
Nein, das war auf LinkedIn.
Das war sicher nicht unter Politikern war es.
Es war auf LinkedIn und in meiner Bubble, gebe ich zu. Also da wird es ein bisschen biased sein, aber ich glaube, dein Name ist am häufigsten genannt worden, was man ja durchaus auch einmal mitnehmen kann. Und ich möchte jetzt zu diesem Abendevent gehen, wo du da unter den Vortragenden warst, und da musste ich ein paar Mal schmunzeln, zum Beispiel als der Wunsch gekommen ist, glaube ich, von der Moderation, ob man das nicht mehr Wirtschaft in die Schulen bringen, und du hast gesagt, na bitte nicht oder sowas, ja. Hol mal kurz die Hörerinnen rein, wie du das begründet hast. Ich musste schmunzeln und kann es nur unterschreiben.
Ja, es ist ja ein wenig widersprüchlich, weil wir sagen ja alle, dass die Jugend zu wenig über Wirtschaft lernt oder zu wenig über Wirtschaft weiß. Aber wir haben uns in der Agenda Austria mal alle Schulbücher angeschaut. Und deppert, ja, da muss ich echt sagen, da ist mir alles runtergefallen. Ja. Es ist wirklich unglaublich, dass so etwas in Umlauf kommen kann.
Ja.
Und dann kommen auch noch Lehrer dazu. Also ich, zum Schutz meiner Söhne, sage ich jetzt nichts, was die in der Schule so lernen.
Das habe ich auch im Podcast gesagt. Ich warte, bis mein Bub die Matura hat.
Ja, das
passiert
das,
genau jetzt, ansonsten um Gottes Willen.
Muss das auch so machen, genau. Weil erstens ist es für sie wahnsinnig unangenehm. Aber es ist schon bemerkenswert. Und dann habe ich gesagt, es ist besser, man lehrt gar keine Wirtschaft an den Schulen, als das, was man jetzt lehrt. Ja. Weil du brauchst mindestens 5 Jahre, bis du das aus den Köpfen rausbringst. Und ich habe diese Erfahrung schon gemacht, damals in der Presse, wie junge Leute gekommen sind, die super vernünftig waren, so im allgemeinen Umgang, die super gearbeitet haben, aber die teilweise wirtschaftliche Ansichten hatten. Also vor allem, wenn es um Globalisierung ging, um freie Märkte und so. Das war,
wurde ihnen eingetrichtert.
Absolut. Ja. Und da brauchst du Jahre, um das rauszubringen. Und das, was man immer wieder, glaube ich, missversteht, es geht ja nicht in der Schule darum, dass man Denkschulen lehrt. Und dass man sagt, was weiß ich, die österreichische Schule der Nationalökonomie war viel besser als der Keynesianismus oder wie war das mit dem Monetarismus, sondern es geht darum, dass...
Entschuldigung, muss ich auch kurz einhaken. Ja. Eine der meistgehörten Folgen aus dem Vorjahr in diesem Podcast ist jetzt dann auch in den Shownotes verlinkt, nämlich mit dem Philipp Bagus. Mhm. Den kennst du sicher auch.
Das ist
das Millet-Buch geschrieben hat auch, und der Mann mit der Kettensäge, der Argentinier mit der Kettensäge, hängt als Poster im Nebenzimmer bei mir. Und ich werde die Folge mit Philipp Bagus, wo wir die österreichische Schule herleiten, dann auch in den Shownotes verlinken.
Für was wirklich wichtig ist, aber entscheidend wäre, dass ein Maturant weiß, dass es so etwas wie ein Gratis-Handy nicht gibt. Mhm. Dass er weiß, dass wenn man sich an Unternehmen beteiligt, das kein Gang ins Casino ist.
Ja.
Dass es gut ist, wenn man schon frühzeitig auch mit kleinen Beträgen anfängt, sich irgendwie aufs Alter vorzubereiten, beziehungsweise dass man Reserven aufbaut. Diese Dinge, und das ist natürlich alles kein Stoff, der in Schulen gelehrt wird.
Ja.
Und die Hoffnung ist natürlich, und ich sage jetzt, mittlerweile bin ich da relativ entspannt, weil dadurch die neuen Technologien, die jungen Leute sich die Informationen schon holen, und die kriegen sie auch. Und da wird das alte System de facto ohnehin durch ein neues ersetzt.
Ich habe vor 1,5 Jahren mal vor der WU so ein bisschen über Aktien gesprochen mit den jungen Leuten, die da dort waren, und ich sage mal so, circa 2/3 haben, was die Vermittlung betrifft, des Wissens überhaupt keine Interessen gehabt, ich möchte nicht sagen keine Ahnung, und 1/3 Selbstentscheider, full intuit irgendwie, ja, über Tutorials, über Selbststudium, Traum eigentlich. Ja.
Ja.
Also die Möglichkeiten heute sind wirklich genial, die es schon gibt. Ein Riesending, ein paar Quartale her, habt ihr gesagt, alle Förderungen weg.
Ja.
Habt ihr davon Wissen dann weitergegangen? Es ist ja leider nicht passiert, was auch nicht zu erwarten war, aber ich fand cool, weil die Kettensäge taugt mir auch.
Wir haben uns damals angeschaut, wo die großen Brocken sind. Und 40 Milliarden geben wir allein für Förderungen aus, direkt wie indirekt. Das entspricht der Umsatzsteuer, das ist die größte Steuereinnahme. Die zweitgrößte Steuereinnahme ist die Lohnsteuer, und die geht drauf, um das Pensionsloch zu stopfen, das ungefähr bei 35 Milliarden liegt. Und dann haben wir gesagt, bei den beiden muss man einfach ansetzen. Und die Förderpolitik in Österreich ist einfach verrückt. Wir haben dann diskutiert intern, welche Förderungen wir brauchen, welche Förderungen wir nicht brauchen. Und es gab in dem kleinen Team unterschiedlichste Meinungen. Und wir haben gesagt, so kommen wir nicht weiter, das geht so nicht, wir müssen einen anderen Ansatz finden. Und dann haben wir den Ansatz geboren, man muss das umdrehen. Nicht derjenige, der eine Förderung streichen will, muss sich erklären, sondern derjenige, der eine Förderung haben will. Mhm. Und wir haben gesagt, wir haben ein weißes Blatt, ab 01.01.2028 gibt es in Österreich keine Förderungen mehr. Und wer auf dieses weiße Blatt Papier will, muss eine ordnungspolitische Begründung liefern. So gelingt es uns auch, dass wir Förderungen, die wir seit 30, 40 Jahren bezahlen, hinterfragen, ob sie noch sinnvoll sind und was sie gebracht haben. Der Vorschlag ist, es war wahrscheinlich eine unserer besten Arbeiten, würde ich sagen, in den letzten Jahren.
Für mich die Impact-stärkste als Konsument eures Contents.
Ja. Auch weil es, glaube ich, überraschend war, dass man sagt, wir streichen einfach alles. Und natürlich ist in der Zwischenzeit auch schon Argentinien passiert. Mhm. Das hat uns natürlich schon geholfen. Und man sieht, es geht, wenn man das will. Und wenn man muss auch. Und dieser Vorschlag, wir wussten, der wird jetzt nicht sofort umgesetzt werden, aber wir wissen, der bleibt präsent, er bleibt in den Köpfen.
Absolut.
Und es wird irgendwann der Tag kommen, wo auch dieser Vorschlag ernsthafter diskutiert werden wird.
Argentinien haben wir manchmal angesprochen, den Kollegen Milei natürlich sowieso. Und du bist in den vergangenen Tagen mit Federico Sturzenegger in den Medien gewesen. Klingt das eh wie Südtiroler, schießt da auch irgendwie. Sprechen wir auch darüber noch bitte, Franz. Federico, Argentinien, was ist seine Rolle dort? Ich glaube, das ist ja genau das, was Österreich vielleicht sich auch mal anschauen sollte.
Ja, er hat eben dieses ganze Entbürokratisierungspaket geschnürt oder beziehungsweise die Politik gemacht für Milei. Also er ist sicher Mileis wichtigster Minister. Er ist der Deregulierungs- und Transformationsminister, hat am MIT promoviert, beim Rudi Dornbusch und beim Paul Krugman, was ich auch sehr interessant gefunden habe, sehr, sehr unterschiedliche Ökonomen.
Durchaus, ja, genau.
Hat an Harvard gelehrt, ist Notenbankchef gewesen in Argentinien und ein total smarter, netter Typ. Und ich habe ihn kennengelernt in der Schweiz letztes Jahr. Der war beim Institut für Wirtschaftspolitik an der Uni Luzern und hat dort einen Vortrag gehalten und hat ihm erklärt, warum sie das machen, wie sie das machen, dass sie nicht nur jetzt im ersten Jahr 30% der Bundesausgaben gekürzt haben, was eigentlich für uns unvorstellbar ist, sondern dass er angetreten ist, also als Milei gewählt worden ist, ist er zum Milei gegangen und hat drei Stöße hingelegt. Er hat gesagt, diese Gesetze gehören gestrichen, diese gehören geändert, mit den Änderungen drinnen und diese können bleiben. Und das hat er geschafft, weil er schon 2 Jahre vorher mit 7 Leuten angefangen hat, jedes Gesetz zu lesen, und zwar nicht wie ein Jurist, sondern wie ein Ökonom, mit der Frage, braucht's das, ist das verständlich und hat das überhaupt einen Sinn? Mhm. Und er hat das für die Patricia Bullrich gemacht, die dann Dritte geworden ist bei der Präsidentschaftswahl, also auch eine liberale Kandidatin, und ist eben dann ins Team Milei gewechselt und hat dort, also sie haben jetzt, 12.000 Regulierungen gestrichen oder geändert in 2 Jahren, 300 Behörden geschlossen, 65.000 Staatsbeamte entlassen, weil er sagt, es ist auch wichtig, das zu verstehen, es reicht nicht nur Gesetze zu streichen. Wenn man die Zahl der Bürokraten unverändert lässt, dann erfinden die wieder neue Arbeit. Und er hat gesagt, Bürokraten machen Bürokratie, das ist ihr Job. Drum ist es so wichtig, dass man das beides macht, Gesetze streichen und Bürokratie verkleinern. Und ja, und da wir dann in der Schweiz waren und Lars Feld, der ist unser Beiratsvorsitzender, wir sind dann hingegangen und gesagt, er muss unbedingt nach Europa kommen. Und jetzt im Mai war er da und hat einen Vortrag in Wien gehalten. Und ja, es waren alle schwer begeistert. Er war, auch so wie es Südamerikaner dann sind, auch wahnsinnig emotional bei gewissen Dingen, wo er gesagt hat, für uns war das Entscheidende, dass dieser Brain Drain aufhört. Also es sind 5% gegangen jedes Jahr und das waren vor allem die Jungen. Und er hat gesagt, sie wollten einfach nicht, dass ihre Jungen, ihre Kinder in Spanien, in Amerika aufwachsen, sie in Argentinien sind. Und da hat man da gesehen, wie er sichtlich bewegt war, und das hat natürlich das ganze Publikum auch mitgenommen. Und ja, das war schon bemerkenswert, muss ich sagen, vom Auftritt.
Wenn man sich jetzt für Content like yours interessiert, Agenda Austria haben wir erwähnt, du hast Avenir Swiss erwähnt. Was würdest du denn in Deutschland empfehlen, was ich noch dazu verlinken kann, was du gerne konsumierst aus deiner Denkart?
Also in Deutschland das Institut für neue soziale Marktwirtschaft, die wirklich gut sind, die Stiftung Marktwirtschaft, die auch ganz gut ist. Das sind die, mit denen wir uns am meisten beschäftigen.
Ich darf in wenigen Tagen den Daniel Stelter sehen.
Kennst du auch sicher?
Beyond the Obvious, ja. Ja, genau. Mhm. Und der hat auch Absturz, dieses neue Buch. Mhm. Da werden wir beim 20. Zertifikatewort am 11.06. uns austauschen dazu. Da ist er, glaube ich, unter den Speakern auch dabei. Das ist auch eine spannende These. Und ja, diesen Absturz gilt es natürlich zu verhindern. Danke für eure laute Stimme in diesem Zusammenhang immer und immer wieder. Ich glaube, anders geht es eh nicht. Ne?
Nein, es ist auch die einzige Möglichkeit, ja, die man hat. Also man kann ja keinen Staatsstreich machen, sondern man muss immer wieder darauf hinweisen. Und das ist ja auch unsere Aufgabe, dass wir sagen, wir zeigen die Lösungen für die Probleme, die viele Länder haben, aber die anderswo schon in Ordnung gebracht worden sind. Also wir bringen
Ideen gibt es ja, also genau. Und Umsetzungen auch. Ja.
Richtig. Und du brauchst natürlich dann irgendwann das politische Personal. Und das hängt immer von den Persönlichkeiten ab, das ist so. Und ich würde jetzt einmal sagen, politisch neutral formuliert, wenn diese Schüssel-Ära nicht gewesen wäre mit den Reformen, die man damals gemacht hat, dann würde ich für Österreich mir auch denken, es ist eigentlich relativ vergebene Liebesmühe, aber es ist auch hier möglich, wie man gesehen hat.
Absolut. Und die Körperschaftssteuer runter war damals ein schöner Schritt auch.
Körperschaftssteuer runter.
Um wieder zum Kapitalmarkt zu schließen auch.
Ja. Absolut, ja. Und vor allem auch dann, dass man die Pensionsreform gemacht hat, aber gerade Kapitalmarkt ist auch so eine Sache und das zieht sich jetzt über Jahre durch jede Regierung. Es ist einfach für jeden Politiker, du merkst sofort, wenn man mit ihm über Kapitalmarkt redet oder mit ihr, dass sofort die Laden runtergehen. Weil erstens versteht man es nicht, zweitens interessiert es einen nicht und drittens sieht man, dass damit nichts zu gewinnen ist. Und das ist in anderen Ländern, vor allem in skandinavischen Ländern, natürlich ganz anders.
Das war ja beim Wirtschaftsblatt, so wo ich gearbeitet habe, ein schwedischer Eigentümer, dem es überhaupt nicht packt, wie wenig Aktiencontent da drinnen ist. Das hat dann irgendwie meine Rolle entwickelt, weil die Schweden gesagt haben, seid ihr wahnsinnig, warum ist da so wenig los in Österreich? Ne? Also war durchaus ganz anderes.
Weil wir eben auch keine zweite Säule haben im Pensionssystem. Genau. Und das ist immer der entscheidende Punkt. Und wenn man mit Australien redet, die wissen alles über die wichtigsten börsennotierten Firmen. Das ist völlig normal für die. Also auch in den Frühnachrichten geht es hauptsächlich um die Börse und bei uns ist das einfach immer noch was Anrüchiges. Es ist einfach unglaublich.
Ich sage die Geschichte auch immer wieder, ich habe auf meinem Auto auf einer Seite stehen Sportgeschichte, das ist meine Fahrerseite, da wirst du nämlich immer angelächelt von den Leuten. Ja. Und auf der anderen Seite Börsegeschichte, da schauen sie dich dann an, was ist das für ein wahnsinniger Freak, für ein böser Kapitalist, für ein... Ja, so ist die Geschichte. Lieber Franz, abschließend noch zwei Fragen. Die erste Frage, geht sich Skifahren noch aus? Und die zweite Frage ist, was ist das, was dir an dem Job, den du auch ein bisschen dir selbst gebastelt hast, so im Tagesgeschäft gefällt?
Also die erste Frage, ob sich Skifahren noch ausgeht, du meinst in der laufenden Saison?
Aktiv. Ja, so generell.
Also ich weiß, das letzte am Pfingstsonntag war ich noch
am Kitzsteinrand. Okay, das gilt.
Das ist sicher meine größte Leidenschaft, abgesehen jetzt natürlich von meiner Familie, meinem Beruf. Und bei der Agenda Austria ist es einfach so, dass es interessanterweise fast noch mehr Spaß macht als zu Beginn. Der Beginn war ja wahnsinnig hart, weil es ja auch für Österreich eine ganz unkonventionelle Sache war und der Druck natürlich auch extrem groß.
Und in einer ganz schwierigen Phase auch
13. Absolut. Ne?
Staatsschuldenkrisen überall, wo man hinschaut.
Genau. Und es war nie so das Umfeld für Institutionen wie die unsere. Und mittlerweile ist das natürlich schon angenehmer, weil wir halt auch als Institution angekommen sind. Aber es macht mir einfach wahnsinnig Spaß, jeden Tag ins Büro zu gehen und zu schauen, welches Thema wir behandeln können und wo wir Lösungsvorschläge entwickeln können. Und das Angenehme ist natürlich, und das ist der Nachteil dieser kritischen Situation, dass die Themen eigentlich auf der Straße liegen. Man muss nur entscheiden, was man aufhebt und was man liegen lässt.
Ich sage immer, als wir angefangen haben in der Bank, so circa die 90er oder 80er Jahre bei mir, eine Zeit von Franitzky, Latina, das war cool damals, das war ein super Mindset auch. Und dazwischen jetzt unsere Kinder, denen geht es auch schon wieder halbwegs gut vom Zugang her, und dazwischen ist eine verlorene Generation, wo alles verteufelt wurde. Wo jetzt die Kinder den Eltern, den jetzt 40-Jährigen schon wieder erklären, wie Aktien funktionieren. Weil das die Lost Generation ist, die genau zwischen unseren Kindern
absolut. Und uns liegt. Aber man muss natürlich sagen, jetzt gibt es natürlich auch wahnsinnig gute Möglichkeiten, niederschwelligst und jeder weiß, was ein ETF ist. Die Jungen, die ja dann teilweise ja wahnsinnig forsch sind, das Bitcoin ein Thema, insbesondere in osteuropäischen Ländern ist das immer wieder interessant.
Desto Osteuropa, desto spekulativer, taugt ja mir gerade als
Selbstentscheider. Ja, und ich glaube, weil die haben schon die Lehre gezogen, dass der Staat eben nicht dein Garant ist. Also die haben, da ist es noch irgendwo drinnen, auch in den Genen, bei uns ist ja das nicht vorhanden.
Ja, laufende Arbeit, Freiheit ist eh so ein Stichwort, Selbstentscheidertum in die Hand, das geht schon, wenn man will, und das ist, glaube ich, auch eine Botschaft. Lieber Franz, hat mir riesig Spaß gemacht, danke, dass es so schnell geklappt hat. Nach unserem
Vielen Dank, war mein Vergnügen.
Genau, und gegen Argentinien spielen wir bei der Weltmeisterschaft in der Force, glaubst du da?
1-1.
1-1. Ja. Und wer wird Weltmeister?
Frankreich wahrscheinlich.
Frankreich, ja, das ist ein absolut logischer Tipp auch, und ich habe beim Wiener Börsepreis ein paar Leute gefragt und die haben gesagt, wir schlagen Österreich, also Österreich schlägt Argentinien in der Vorrunde und Argentinien wird dann Weltmeister.
Auch möglich.
Auch möglich. Auch möglich. Danke, danke. Und an euch da draußen, danke fürs Reinhören in diese maximal inspirierende Folge. Die Links, die wir erwähnt haben, sind in den Shownotes, und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Und auch von meiner Seite.
Danke.